Hier ist Kontrafunk aktuell an diesem Montag, den 9. Januar. Jeder von uns kennt jemanden mit Migrationshintergrund, von dem wir sagen, der ist aber richtig gut integriert. Das ist mein Dönermann, das ist meine Schneiderin, das ist mein Bankberater oder mein Kfz-Mechaniker. Auf die lasse ich überhaupt nichts kommen. Und dann gibt es die, die an Silvester nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen deutschen Großstädten teilweise Straßenzüge verwüstet und kriegsartige Zustände heraufbeschworen haben. Eine ganz bestimmte Klientel mit Migrationshintergrund. Seitdem wird, von einigen Stellen zumindest, wieder über Migration und Integration gesprochen. Wenn die doch nur alle integriert wären, dann würde das nicht passieren. Tja, ist das so? Wir sprechen jetzt mit Dr. Stefan Luft. Er ist Privatdozent am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bremen. Und in Sachen Migration und Integration kennt er sich besonders gut aus, denn er war sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission des Landtages Rheinland-Pfalz für Integration und Migration. Guten Tag, Herr Dr. Luft.
Guten Tag, Herr Danowski.
Erstmal so eine Grundsatzfrage vorneweg. Ist denn Integration für Sie eine Voraussetzung für eine friedliche Gesellschaft?
Ich würde sagen, Integration ist eine Voraussetzung und die Voraussetzung von Integration ist wiederum ein gewisses Maß an Angleichung, Assimilation. Und ohne diese Angleichung hinsichtlich formaler Bildungsabschlüsse, aber auch hinsichtlich bestimmter Werte, Inhalte, die geteilt werden müssen, Stichwort Gewaltmonopol etc., kann ein friedliches Zusammenleben auf Dauer nicht funktionieren.
Jetzt könnten wir ja dieses Interview fast schon an dieser Stelle beenden, denn mit der Conclusio, dass Integration von dieser Klientel, die da Rabatz gemacht hat, nicht oder fast so gut wie nicht funktioniert, denn die kommen ja aus Landstrichen und Ländern, wo genau es mit der Gewaltenteilung oder mit der Anerkennung von Staat und Recht so ein bisschen hapert, um es mal gelinde zu sagen. Widerlegen Sie mich?
Nein, der Paul Collier, der britische Ökonom, hat in einem Buch ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Fluchtmigranten, aber nicht nur die, die Sozialmodelle, die sie in ihren Herkunftsländern erlebt haben, in den Zielländern rekonstruieren. Das ist in gewisser Weise paradox, denn sie sind ja geflohen, weil diese Sozialmodelle dysfunktional waren, weil es keine demokratischen Verhältnisse gegeben hat, weil kein Gewaltmonopol des Staates akzeptiert wurde, etc., etc. Aber es ist so, wenn Sie Migrationsprozesse haben, die sich durch Kettenmigration realisieren, sprich es gibt Migranten, die vorausgehen und dann werden etliche andere nachwandern, dann bilden sich in den Zielländern ethnische Gemeinschaften. Das war bei den Deutschen so im 19. Jahrhundert, die über Bremerhaven unter anderem in die USA ausgewandert sind. Das war bei den Polen so, die in die USA ausgewandert sind. Und das ist eben auch heute so. Sie sammeln sich in bestimmten Quartieren der Städte. Nicht, weil sie es dort so attraktiv finden, sondern weil es dort preiswerten Wohnraum gibt und den sie benötigen und weil sie dort eben auch auf Landsleute treffen, die die Infrastruktur vor Ort so gestalten, das kennt ja jeder von uns, diese Stadtteile, so gestalten, dass sie sich eben vorkommen, als wären sie zu Hause. Sie können praktisch jede alltägliche Tätigkeit zum Arzt gehen, zum Bäcker gehen, zum Friseur gehen, in der Sprache ihres Herkunftslandes bewältigen, organisieren. Und das führt dann natürlich dazu, dass bestimmte Integrationsleistungen nicht mehr nötig sind.
Ja, Integrationsleistung, kann ich mir aber vorstellen, ist auch relativ. Was habe ich mir denn unter Integration vorzustellen? Ja, also muss ich mir den Migranten oder den Einwandernden vorstellen oder muss ich mir den Einwanderer vorstellen, der Fahne schwenkend und im Falle einer deutschen Fußballniederlage dann weinend mit uns diese Niederlage betrauert? Oder ist es der Passdeutsche, der sich einfach nichts zu Schulden kommen lässt und einfach nur still und heimlich, aber in seiner alten Kultur vor sich hinlebt? Da schwanken ja die Wahrnehmungen und auch die Ansprüche.
Ja, dieser Begriff des Passdeutschen, den halte ich für sehr gefährlich, aber der ist natürlich auch die Folge einer verfehlten Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitspolitik. Wir hatten ja bis zur großen Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 war über die Einbürgerungsvorschriften sichergestellt, dass diejenigen, die deutsche Staatsangehörige gewesen sind, sich tatsächlich auch in besonderer Weise integriert hatten. Sprich, deren Netzwerke waren interethnisch strukturiert. Das heißt, die hatten nicht nur Kontakte in die eigene ethnische Gruppe, sondern sie hatten auch Kontakte zu Deutschen. Sie hatten zum Teil sogar überdurchschnittlich gute Schulabschlüsse, Schlüsse etc. etc. Und das sind die Voraussetzungen, um sich beispielsweise in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integrieren zu können. Wir haben einen Fachkräftearbeitsmarkt in Deutschland und diese jungen Männer, die wir da in Berlin jetzt zu Silvester gesehen haben, die wir in Stuttgart und Frankfurt im Sommer 2020 gesehen haben und auf der Kölner Domplatte 2015 und mit denen die Polizei ja im Alltag auch konfrontiert ist, die erbringen genau diese Integrationsleistungen nicht. Sie bleiben unter sich und das hat dann zur Konsequenz, dass sie eben ja randständige Existenzen sind. Sie können höchstens in der eigenen ethnischen Gruppe irgendwie beruflich unterkommen. Sie sind mal beim Onkel, der ist Gemüsehändler oder Vergleichbares. Aber das sind natürlich keine Karrieren, die dann wirklich auch zum erfolgreichen Etablieren führen.
Ja. Es gab natürlich auch gleich viele, die bei den Silvestergewalttätern in die Bresche gesprungen sind, die gesagt haben, wir müssen uns einfach mehr Mühe geben und die Leute noch mehr integrieren von uns aus. Ich habe jetzt mal so ein bisschen provokant diesen Satz von Kennedy abgewandelt. Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern fragt, was ihr für die Integration von anderen tun könnt. Geht das überhaupt für einen Fall, in dem der Staat die Probleme selbst geschaffen hat, kann man das auf die Bürger abwälzen? Kann man das verlangen? Oder sind wir da vielleicht nicht doch irgendwie tatsächlich als Privatperson alle in der Pflicht?
Man muss zunächst mal sagen, ungesteuerte Massenmigration bringt egal wo, ob in Deutschland, in Schweden, in Dänemark, in Belgien, in Frankreich, egal wo in Großbritannien, zwangsläufig Probleme hinsichtlich der Integration mit sich. Da kann man machen, was man will, und man kann nicht für über 1 Million Menschen, die alleine 2015 gekommen sind, hier in den Schulen entsprechende Voraussetzungen schaffen, entsprechende Sprachkurse schaffen. Das funktioniert nicht. Das kann ein Staat nicht leisten. Und insofern muss man sagen, wenn ich eine erfolgreiche Integration erreichen will, dann ist die erste und wichtigste Voraussetzung, ungesteuerte Massenmigration nicht zuzulassen. Und genau das Gegenteil haben wir getan. Integration ist ein Prozess, der sich im Alltag teilweise automatisch abspielt. Das ist eine Frage, mit wem haben Sie Kontakt? Sind Sie quasi gezwungen, die deutsche Sprache zu sprechen, weil Sie sich sonst nicht verständlich machen können, weil Sie sonst nicht das erreichen können, was Sie erreichen wollen? Aber ich habe ja eben auf diese ethnischen Gemeinden hingewiesen. Die sind ja nun in jeder Stadt nahezu vorhanden. Und da brauchen sie die deutsche Sprache nicht. Da haben sie alles sozusagen in der Sprache ihrer Eltern oder ihres eigenen Herkunftslandes verfügbar. Und das funktioniert nicht.
Gut, jetzt gehen wir aber mal in die Konsequenzen. Also so deutlich, wie Sie das ansprechen, ich interpretiere das jetzt einfach, würden Sie sagen, bevor wir mit der Integration von denen, die hier sind, gar nicht klarkommen, machen wir es doch erstmal mit denen, die da sind. Und es sollte auf jeden Fall nicht mehr viel nachkommen. Das ist ja eine Forderung oder eine Konsequenz zumindest von der Logik her, die wir jetzt gehen, die ja politisch wahrscheinlich sehr unpopulär und kaum durchsetzbar ist. Was ist dann die Lösung?
Also darf ich vielleicht sagen, dass ich selber keine politischen Forderungen erhebe, ja? Ich sage als Wissenschaftler, wenn ich die Handlung A setze, was ist die Konsequenz? Und wenn ich die Handlung B, wenn ich der folge, was ist dann voraussichtlich die Konsequenz? Und es tut mir leid, wenn wir keine Lösung finden, wie wir beispielsweise diesen Migrationspfad Asyl, Flucht, wie wir den irgendwie in den Griff bekommen, dann wird es keine Besserung hier geben. Man muss diesen Migrationspfad irgendwie stärker als bisher reglementieren. Das bisherige Verfahren, die Menschen müssen sich durchschlagen bis in den Schengen-Raum und dann suchen sie sich ein Zielland. Und dann, wenn sie da erstmal sind und wenn sie dann ihren Asylantrag gestellt haben, ihren Antrag auf Flüchtlingsschutz, dann werden sie auch mit größter Wahrscheinlichkeit dort auf Dauer bleiben können. Das funktioniert so nicht. Also man wird einen Systemwechsel herbeiführen müssen. Und wie der auch immer aussieht, da müssten sich die besten Köpfe international darüber Gedanken machen. Das wäre in erster Linie Sache der EU, das zu organisieren, ob die Asylanträge in den Erstaufnahmeländern gestellt und geprüft werden, wie auch immer. Ja, jedenfalls, es muss ein Systemwechsel bei der Fluchtmigration herbeigeführt werden. Sonst, wenn wir alle paar Jahre 1 Million Menschen hier nach Deutschland umgesteuert bekommen, dann überfordert ist dieses Land. Das kann ein Land nicht leisten, egal wie es heißt.
Sagt Dr. Stefan Luft. Er ist Privatdozent am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bremen. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.